Deutschlandfunk. Hintergrund.
Heute ein Land unter Erwartungsdruck. Griechenland hat gewählt.
Eine zweite Chance hatte sich Alexis Tsipras von den griechischen Wählern gewünscht. Diese zweite Chance hat er nun überraschend deutlich bekommen. Alexis Tsipras hat mit seinem Linksbündnis Syriza die Wahl in Griechenland gewonnen. Trotz einer politischen Kehrtwende, trotz eines harten Sparprogramms, sprachen ihm die griechischen Wähler das Vertrauen aus für eine zweite Amtszeit als Ministerpräsident. Und Tsipras selbst setzt auch bei der Wahl seines Koalitionspartners auf Kontinuität. Erneut will er die rechtspopulistische Partei der unabhängigen Griechen an seiner Seite haben, um die Geschicke des Landes zu führen. Was heißt das nun? Welches Signal geht von dieser Wahl aus für Griechenland und für Europa? Darum soll es in den kommenden 20 Minuten gehen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Katrin Michaelsen. Griechenland hat gewählt, ein Land unter Erwartungsdruck. Wie groß die Erwartungen und wie groß der Druck ist, der auf der neuen griechischen Regierung lastet, das wollen wir zunächst klären mit Yannis Emanuelidis. Er beschäftigt sich in der Denkfabrik European Policy Center mit europapolitischen Fragen und er ist uns aus Brüssel zugeschaltet. Guten Abend, Herr Emanuelidis.
Guten Abend, Frau Michaelsen.
Herr Emanuelidis, das Wahlergebnis ist ja ziemlich eindeutig. Hat Alexis Tsipras alles richtig gemacht?
Wenn es um die Taktik geht, wiedergewählt zu werden, hat er in der Vergangenheit bewiesen, dass er weiß, wie das geht. Da hat er eine gewisse Genialität tatsächlich und das hat er auch jetzt wieder bewiesen mit der Entscheidung, die Wahlen abzuhalten, so schnell abzuhalten, bevor die Maßnahmen, die teilweise ja recht hart sind für die Bevölkerung, überhaupt in Kraft getreten, hat er diese Wahl angesetzt. Er hat diese zweite Chance tatsächlich bekommen. Also er hat in dem Sinne alles richtig gemacht, aber er hat natürlich auch noch eine Herkulesaufgabe vor sich.
Koalitionspartner soll die rechtspopulistische Partei der unabhängigen Griechen werden. Die beiden Parteien werden nur eine hauchdünne Mehrheit im Parlament haben. Glauben Sie, dass diese Koalition eine stabile Regierung bilden wird?
Schwierig. Es sind tatsächlich nur einige Mandate, es sind 155, man braucht eine Mehrheit von 151. Also man kann sich nicht erlauben, sehr viele zu verlieren, vor allem weil man sehr schwere Dinge durchs Parlament bringen muss. Und Syriza ist zwar gereinigt in Anführungszeichen von gewissen linken Kräften, aber sie ist bei weitem noch nicht eine homogene Partei, eine homogene Gruppierung. Von daher kann es teilweise in gewissen Momenten schwierig werden, aber in diesem Parlament gibt es eine überwältigende Mehrheit, die dafür ist, dass man das umsetzt, was man mit den Partnern vereinbart hat. Das heißt, er kann auch Unterstützung erfahren von anderen Parteien und dadurch indirekt auch Koalitionen schmieden für konkrete Sachfragen. Das könnte ihm weiterhelfen, aber einfach wird es nicht.
Nun sind die Probleme Griechenlands in den vergangenen Wochen nicht weniger geworden. Im Gegenteil, das monatelange Gefeilsche um ein neues Hilfsabkommen hat Investoren abgeschreckt. Sparer und Anleger haben das Vertrauen in die Banken verloren. Die griechische Wirtschaft ist abgestürzt. Die Zeit drängt also. Ein Regierungsprogramm braucht der frisch gewählte Ministerpräsident Tsipras jedoch nicht, denn es gibt schon eins. Das Hilfs- und Sparprogramm schreibt ganz genau vor, was die griechische Regierung in den kommenden 3 Jahren beschließen und umsetzen muss, als Gegenleistung für die 86 Milliarden Euro an Hilfskrediten. Wenn die griechische Regierung davon abweicht oder Sparmaßnahmen nicht umsetzt, drohen die Kreditgeber damit, den Geldhahn zuzudrehen. Der politische Fahrplan der neuen griechischen Regierung ist also bereits geschrieben. Aus Athen berichtet Thomas Bormann.
Schon im nächsten Monat, im Oktober, kommt auf die Griechen ein neuer Steuer- und Kürzungstsunami zu, schreibt heute eine Zeitung in Athen. Welche Steuern erhöht und welche staatlichen Leistungen gekürzt werden, kann man seit Mitte August nachlesen. Und zwar im Abkommen über das Hilfs- und Sparprogramm, das Alexis Tsipras selbst mit den europäischen Partnern ausgehandelt und unterschrieben hat. So muss die neue Regierung noch im Oktober Subventionen für Landwirte kürzen, sie muss höhere Einkommensteuern für Besserverdienende beschließen und die Krankenversicherungsbeiträge für Rentner erhöhen.
They are recession measures.
Das sind alles Maßnahmen, die Rezession fördern, meint der Athener Wirtschaftsprofessor Panayotis Petrakis. Denn all diese Maßnahmen bewirken, dass Rentner, Familien oder eben Landwirte noch weniger Geld haben, noch weniger konsumieren können und die griechische Wirtschaft noch stärker gebremst wird. Zudem muss die neue Regierung, ebenfalls noch im Oktober, eine Rentenreform beschließen mit dem Ziel, dass künftig weniger Beschäftigte früh in Rente gehen können. Und die Regierung muss den Haushalt fürs kommende Jahr verabschieden. Auch darin versteckt sich manche Steuererhöhung. Professor Petrakis:
Die meisten dieser Maßnahmen fördern die Rezession sogar. Aber es gibt in dem Hilfsprogramm ja auch Maßnahmen, die der Rezession entgegenwirken. Nämlich das Programm von EZB-Chef Draghi, die Banken mit Geld auszustatten, und das Programm von Kommissionschef Juncker, mit dem Investitionen gefördert werden. Das bedeutet, die griechischen Banken werden mehr Geld haben, um Kredite zu vergeben. Und es wird mehr Investitionen geben. Diese beiden Möglichkeiten werden uns in eine neue Zeit führen.
Und zwar in eine Zeit, in der mehr Wettbewerb herrscht, in der sich der Staat aus dem Markt zurückzieht. So muss Alexis Tsipras als neu vereidigter Ministerpräsident auch so schnell wie möglich das Privatisierungsprogramm vorantreiben. Wiederum, noch im Oktober, muss die Regierung Hafenanlagen in Thessaloniki und Piräus zum Verkauf anbieten, so schreibt es das Hilfsabkommen ausdrücklich vor. Und die Regierung muss insgesamt 14 Flughäfen an den Flughafenbetreiber Fraport übergeben. Fraport hatte bereits vor knapp einem Jahr einen Bieterwettstreit gewonnen. Spätestens bis März kommenden Jahres müssen die Flughäfen auf Mykonos, Santorini oder in Thessaloniki auch tatsächlich übergeben sein. Die Linkspartei Syriza war ursprünglich dagegen, staatliche Betriebe an private Investoren zu verkaufen. Nun aber wird sie dazu verpflichtet. Wirtschaftsprofessor Petrakis findet das richtig.
Das Privatisierungsprogramm ist der wichtigste Weg, um Kapital aus dem Ausland anzulocken. Warum sollen Investoren sonst nach Griechenland kommen, wenn sie nicht Betriebe übernehmen, die bislang im Staatsbesitz sind? Privatisierung ist gut. Das heißt ja nicht, dass die Interessen der griechischen Beschäftigten oder des griechischen Staates verletzt werden, sondern das Privatisierungsprogramm wird ausländisches Kapital anlocken, und das ist wichtig.
Das Ziel des Hilfs- und Sparprogramms ist, dass der griechische Staat künftig nur so viel Geld ausgibt, wie er einnimmt. In Griechenland sollen stabile, wirtschaftsfreundliche Verhältnisse herrschen, damit auch tatsächlich Investoren angelockt werden. Die sollen dann in Griechenland neue Firmen gründen und neue Arbeitsplätze schaffen. Dafür allerdings muss die griechische Regierung gewissermaßen in Vorleistung gehen und erst einmal all die Sparmaßnahmen durchsetzen, in der Hoffnung, dass danach auch tatsächlich der Wirtschaftsaufschwung kommt. Die Bürger allerdings, die werden zunächst einmal nur all die Steuererhöhungen und die Kürzungen zu spüren bekommen.
Aus Athen war das Thomas Bormann. Herr Emanuelidis, wenn Sie das hören, was die neue Athener Regierungskoalition alles vor sich hat, viel Spielraum bleibt da ja nicht.
Nein, es ist ein sehr detailliertes Abkommen, das vereinbart wurde im Juli, August, unter Druck natürlich auch der Partner. Aber Syriza hat sich und Herr Tsipras selbst hat sich dazu verpflichtet, dieses Programm umzusetzen. Es gibt Überlegungen, wie man gewisse negative Konsequenzen, die dieses Programm haben wird, vor allem für diejenigen, die von der Krise besonders betroffen sind, etwas ausbalanciert. Aber es ist ein sehr detailliertes Abkommen, also der Spielraum ist gering. Aber es gibt auch gewisse positive Elemente. Privatisierung wurde bereits angesprochen. Auch was die Stabilisierung des Bankensektors angeht, gibt es hier Mittel, die dafür vorgesehen sind. Und das ist wichtig, denn es gibt keine Liquidität im Markt. Und allen voran geht es darum, Sicherheit und Stabilität zu schaffen. Wenn man sich die letzten 6-7 Monate vor Augen hält, die Tatsache, dass vor allem im Juni, Juli so intensiv darüber diskutiert wurde, ob das Land innerhalb des Euros bleiben kann oder nicht. Dieses ist ein Damoklesschwert für die griechische Wirtschaft. Es ist Gift, es war Gift in der Vergangenheit, es ist immer noch Gift. Also von daher, man braucht Sicherheit, man braucht Stabilität. Und übrigens, es gehört auch dazu, und das wurde auch schon vereinbart, dass man in der Schuldenfrage einen Schritt machen wird. Ich gehe davon aus, dass es diesen geben wird. Auch das ist wichtig als Signal gegenüber potenziellen Investoren im Inland, wie aber auch im Ausland.
Nun geht es ja nicht nur darum, die Schuldenkrise in den Griff zu bekommen. Eine weitere große Herausforderung für die neue griechische Regierungskoalition ist auch die Flüchtlingskrise. Und immerhin wurde die rechtsextremistische Partei Goldene Morgenröte drittstärkste Kraft bei der Parlamentswahl mit ihrem Thema Kampf gegen Einwanderer und Flüchtlinge. Wie groß ist der Druck von der Straße, dass die neue griechische Regierung in der Flüchtlingskrise handelt?
Also das Flüchtlingsthema war zwar in den letzten Wochen ein Thema, aber es war nicht das große wahlkampfbestimmende Thema. Da ging es vor allem um wirtschaftliche Fragen, um soziale Fragen, um die Umsetzung des Pakets, des Abkommens, das geschnürt wurde mit den Partnern. Aber dennoch ist natürlich das Flüchtlingsthema präsent und in den Regionen, wo es besonders präsent ist, hat die Goldene Morgenröte auch sehr gut abgeschnitten. Die Syriza-Regierung, Syriza insgesamt, ist bei diesem Thema wesentlich proaktiver eingestellt, als wir das noch in der Vergangenheit von anderen Parteien gesehen haben. Sie sind dem Thema offen eingestellt. Sie sind der Ansicht, man muss helfen, man muss unterstützen, man muss auch die Situation der Flüchtlinge im Land verbessern. Die ist teilweise auch sehr katastrophal. Das hängt auch übrigens mit der Krise zusammen und dem Druck der Krise. Aber man braucht natürlich auch von außen hier Unterstützung vor Ort, aber auch indem man ein Gesamtkonzept schnürt auf europäischer Ebene, was aber sehr schwierig jetzt erscheint. Aber das ist ein Problem, was nicht Griechenland alleine in den Griff kriegen kann, sondern es muss auf europäischer Ebene gelöst werden.
Da geben Sie das richtige Stichwort. Schon lange ist das Flüchtlingsproblem ja in Griechenland nicht mehr zu übersehen. Laut der Grenzschutzagentur Frontex hat sich die Zahl der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge seit Jahresbeginn um 500% erhöht. Und die Zusammenarbeit der europäischen Staaten in der Flüchtlingskrise, die soll nun in dieser Woche vorangebracht werden, konstruktiv, solidarisch und gemeinsam. Das ist das Ziel. Morgen treffen sich zunächst die Innenminister, am Mittwoch dann die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Es wird darum gehen, die Flüchtlingslager in Jordanien, im Libanon und in der Türkei finanziell besser auszustatten. Vor allem aber wird es darum gehen, EU-Länder wie Griechenland und Italien zu entlasten. Jörg Münchenberg berichtet aus Brüssel.
Den ganzen Tag über wurde noch hektisch in Prag und Brüssel verhandelt, um ein Scheitern des morgigen Sondertreffens der Innenminister zur Verteilung von 120.000 Flüchtlingen auf die EU-Mitgliedsländer zu verhindern. Eines aber zeichnet sich bereits ab. Eine verbindliche Quote, wie von der EU-Kommission ursprünglich vorgeschlagen, werden die sogenannten Visegrad-Staaten weiterhin ablehnen. Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen müssen. Diese Position bekräftigte heute Mittag der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka. Ähnlich hatte sich aber schon beim regulären Treffen der Innenminister vor einer Woche in Brüssel der polnische Staatssekretär Piotr Stachanczyk geäußert. Das grundlegende Element unseres Standpunktes ist einfach. Wir müssen die Kontrolle über die Prozedur ausüben. Wir müssen wissen, wer da kommt, wie viele Personen kommen. Und das muss alles von unserer Entscheidung abhängen. Die Sturheit der Visegrad-Staaten in dieser Frage dürfte letztlich dazu führen, dass sich die Innenminister zwar auf einen Verteilungsschlüssel, aber eben nicht auf eine verbindliche Quote einigen werden. Umgekehrt aber wird Deutschland darauf pochen, dass der Abschlusstext nicht das Wort freiwillig enthält, ein Streitpunkt des heutigen Tages. Dabei gäbe es eigentlich einen viel einfacheren Weg. Die Innenminister könnten mit qualifizierter Mehrheit entscheiden und damit die Visegrad-Staaten überstimmen. Das fordert etwa auch der Vorsitzende der Liberalen im EU-Parlament, Guy Verhofstadt. Wir sind schon ein bisschen verrückt in Europa. Wenn die Einstimmigkeit nicht notwendig ist und wir mit qualifizierter Mehrheit entscheiden können, machen wir es trotzdem einstimmig und umgekehrt. Nein, das ist eine Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit und das sollten wir auch tun. Und mit dem positiven Druck aus dem Europäischen Parlament, aus Deutschland, Frankreich und anderen Ländern sollte das auch möglich sein. Doch in Europa werden andere Rechnungen aufgemacht. Die luxemburgische Ratspräsidentschaft will bei diesem sensiblen Thema eine politische Kraftprobe unbedingt vermeiden. Daher könnte es wohl morgen nicht einmal eine Abstimmung über den Kommissionsvorschlag geben. Vielmehr werden die Staaten eine Verteilung ohne feste Quote abnicken. Das wäre trotzdem ein erster Schritt, sagt der Präsident des EU-Parlaments Martin Schulz.
Die verpflichtende Quote wird nur ganz schwer zu erreichen sein. Deshalb kleine Zwischenschritte zu machen und vor allen Dingen sich darauf zu konzentrieren, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten, also 20 der 28 in jedem Fall, bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Die Entlastung für Deutschland und Österreich könnte darin bestehen, dass diese 19, 20 Länder, die sagen ja, okay, wir nehmen freiwillig daran teil, das ist ja auch schon was.
Aber eben keine Neuausrichtung der europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik. Offen ist aber auch noch, welche Flüchtlinge aus welchen Ländern jetzt umverteilt werden. Ob also nur Italien und Griechenland entlastet werden oder auch Kroatien und Slowenien. Ungarn ist längst außen vor, zum einen, weil sich das Land ohnehin nicht beteiligen will. Zudem gibt es dort auch nur noch wenige tausend Flüchtlinge. Das frei gewordene Kontingent, laut EU-Kommissionsvorschlag sollten ursprünglich 54.000 Flüchtlinge aus Ungarn umverteilt werden, soll jetzt für andere Staaten genutzt werden. Offen ist schließlich auch noch, unter welchen Bedingungen sich Mitgliedstaaten freikaufen können. Dies sollte laut Kommissionsvorschlag unter außergewöhnlichen Umständen für eine befristete Zeit möglich sein. Doch mit 6.500 Euro pro Person kämen die Verweigerer viel zu billig davon, heißt es bei einigen Mitgliedsländern.
Das Recht auf Asyl mit Füßen zu treten ist keine Alternative in unserer Wertegemeinschaft. Und deshalb war es mir wichtig, hier auch aufzurütteln und wachzurütteln und zu sagen, es ist auch eine Frage der Solidarität, welche finanziellen Mittel Nettozahler wie wir anderen überweisen. Das hat auch etwas mit Nachholbedarf und Solidarität zu tun.
So die unmissverständliche Drohung des österreichischen Bundeskanzlers Werner Faymann bei seinem Besuch in Berlin vor knapp einer Woche an die Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Doch Sanktionen über den Hebel von Vertragsverletzungsverfahren formal möglich, lehnen die meisten anderen Mitgliedstaaten ab. Daher werden sie weder morgen noch beim Abendessen der Staats- und Regierungschefs am Mittwoch eine Rolle spielen. Auch das Thema Flüchtlingsquoten steht dort nicht auf der Tagesordnung, herrscht in diesem Gremium doch das Prinzip der Einstimmigkeit. Stattdessen sollen sich die Staats- und Regierungschefs einmal grundsätzlich Gedanken über die bislang so chaotische und von nationalen Egoismen getriebene europäische Flüchtlingspolitik machen.
Soweit Jörg Münchenberg. Keine verbindlichen Flüchtlingsquoten, keine politischen Kraftproben, keine Vertragsverletzungsverfahren. Das ist der Kurs für diese Woche in Brüssel. Herr Emmanuelidis, welches Bild gibt die Europäische Union da ab?
Kein besonders gutes. Und leider Gottes gibt die EU bei unterschiedlichen Krisen, wir haben vorhin über die Griechenland-Krise gesprochen, wir hätten auch über die Krise im Verhältnis zu Russland sprechen können. In all diesen Krisen, und die sind ja nicht abgeschlossen, die alten Krisen, gibt die EU kein positives Bild ab. Und diese Dinge hängen übrigens zusammen. Aber ich glaube, in der konkreten Frage muss man auch sehen, dass man versucht, hier so weit wie möglich Druck auszuüben. Die Tatsache, dass man weiß, dass man, wenn man wollte, mit qualifizierter Mehrheit abstimmen könnte, übt natürlich auch schon auf gewisse Mitgliedstaaten einen Druck aus, um am Ende dann im Konsens, obwohl man genau weiß, man könnte überstimmt werden und genau das fördert diesen Konsens, im Konsens dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Aus unterschiedlichen Gründen, und das muss man auch immer im Kopf behalten, ist dieses Thema, das ja besonders sensibel ist, die Frage, wie gehen wir mit Flüchtlingen, wie gehen wir mit Asyl um, natürlich in den unterschiedlichsten Staaten auch ein innenpolitisches Thema. Es ist kein Zufall, dass vor allem in den Ländern, in denen Wahlen bald stattfinden werden, es eine gewisse Polarisierung gibt, wenn man beispielsweise Polen vor Augen hat, aber auch andere Mitgliedstaaten. Also es ist ein sehr sensibles Thema. Ich glaube, egal, ob man den Kompromiss findet oder nicht, ich gehe davon aus, dass man ihn findet, müssen wir uns aber bewusst sein, dass bei den grundsätzlichen Gründen, warum wir überhaupt diese Krise haben, wenn man sich sieht, die Situation in Syrien und dergleichen, dass man bei diesen Gründen, dass wir nicht in der Lage sind, als Europäer stark genug aufzutreten. Und bei vielen diesen Dingen, die wissen wir auch schon seit Jahren. Und dennoch sind wir nicht in der Lage, denen Herr zu werden.
Das war Yannis Emmanuelidis vom European Policy Center in Brüssel. Und das war auch unser Hintergrund. Ich danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Katrin Michaelsen.
Das war der Hintergrund. Heute ein Land unter Erwartungsdruck. Griechenland hat gewählt. Eine Sendung mit Beiträgen von Thomas Bormann und Jörg Münchenberg. Am Mikrofon war Katrin Michaelsen. Die Redaktion hatte Barbara Roth.